Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir waren geschockt, ängstlich, empathisch. Und inzwischen? Haben wir uns schon an die unmenschliche Gewalt und das Leid gewöhnt? Interessieren wir uns genug für den Krieg in Europa? UkrainerInnen werden täglich beschossen, frieren, hungern, kämpfen und sterben. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und eine der größten Ängste der UkrainerInnen ist es, vergessen zu werden. Genau deshalb sollten wir ihnen zuhören. War at Home. Stories about life and war from Ukraine.
Привіт. Мене звати Олена Горобець. Мені 34 роки. Я журналіст.
Hallo, mein Name ist Olena Horobetz. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite als Journalistin, Produzentin und Ehrenamtliche in der Stadt Kropivnitski. Ich bin Mutter von zwei Söhnen. Der Ältere, Ljubomir, ist 13, der Jüngere, Volodymyr, 6 Jahre alt. Wie Millionen von Müttern in meinem Land weiß auch ich nicht, wie ich meine Kinder vor dem Krieg schützen kann. In diesem Podcast hören Sie vier Geschichten von Müttern, deren Kinder in der Ukraine geblieben sind. Sie berichten, welche Entscheidungen sie treffen mussten, wie und warum sie sich entschieden haben zu handeln und wie sie sich nach nun 9 Monaten des russischen Terrors fühlen. Dies ist die Geschichte der Mutter zweier Mädchen. Die beiden sind 11 und 18 Jahre alt und die ältere der beiden hat beschlossen, als Sanitäterin an der Front zu helfen.
Ich heiße Olena Karpenko. Ich komme aus Kropivnitskaja und ich bin Mutter von zwei Kindern. Eine Tochter ist bereits volljährig, die andere 11 Jahre alt. 9 Monate lang haben wir mit meiner jüngeren Tochter in Kropivnitskaja gelebt. Währenddessen verteidigen mein Mann und meine ältere Tochter unser Heimatland.
Druga istoria pro mamu Artema.
Die zweite Geschichte handelt von der Mutter von Artyom. Er war zu Beginn der russischen Invasion 11 Jahre alt und wollte nicht von seinem Vater getrennt sein. Er überzeugte seine Eltern davon, dass er keine Angst vor den Explosionen hatte, weshalb sie schließlich trotz des Beschusses in Mykolajew blieben.
Mein Name ist Alla Volodymyrivna Ivashenko. Ich komme aus der Stadt Mykolajew. Ich arbeite über das Internet als Englischlehrerin.
Die dritte Geschichte handelt von der Mutter zweier erwachsener Töchter, welche die wochenlangen schweren Bombenangriffe auf Kharkiv überlebt hat und sich nun im sicheren Europa wiederfindet. Doch ihre Töchter sind verliebt und haben keine Angst um ihr eigenes Leben. Nichts kann sie dazu bringen, sich von ihren Partnern zu trennen.
Mein Name ist Veronika Moschura und ich bin 47 Jahre alt. Ich habe in Kharkiv gelebt und dort auch die ersten 60 Tage des Krieges verbracht. Danach habe ich dann die Ukraine verlassen und lebe jetzt in Wales. Ich habe zwei Töchter, von denen eine 22 Jahre alt ist und Polina heißt. Sie ist jetzt in Kiew und bleibt weiter in der Ukraine. Die andere heißt Uljana, sie ist 19 Jahre alt. Sie ist erstmal geflüchtet und dann in die Ukraine zurückgekehrt. Polina ist in Kiew und Uljana war zuerst im Westen, dann in Dnipro und ist vor 2 Tagen nach Kharkiv zurückgekehrt.
Auch ich werde meine Geschichte erzählen. Zu Beginn konzentrierte ich mich auf meine Arbeit und den Aktivismus, angetrieben aus der Überzeugung, dass dies die erste Bürgerpflicht sei. Jetzt, 9 Monate später, im russischen Raketenhagel, ist das Einzige, woran ich denke, wie ich meine eigenen Kinder schütze und retten kann. Das ist eine schreckliche Erfahrung, die man nicht einmal dem Feind wünscht. Um nun alle 4 Geschichten zu erzählen, müssen wir an ihren Anfang zurückkehren. In den Februar 2022.
Der Krieg lag schon länger in der Luft. Heute haben das viele Menschen verdrängt. Doch eigentlich wurde in den letzten Monaten davor ständig darüber gesprochen. Übrigens stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen den Krieg als etwas sehr Plötzliches, Unerwartetes und Schockierendes bezeichnen. Und ja, das sind die Explosionen auch, aber allgemein konnte man den Krieg bereits davor spüren. 3 Tage vor dem Angriff habe ich mit Polina gesprochen und ihr gesagt, dass wir einen Plan für den Fall der Fälle haben sollten. Doch das wurde dann immer wieder auf später und später verschoben. Die Eltern ihres Freundes hatten einen Plan ausgearbeitet. Wenn es Krieg gibt und die Telefonverbindung unterbrochen wird, treffen sie sich bei ihnen zu Hause. Da hatten sie einen gut ausgestatteten Keller.
Na початку лютого у нашого молодшого сина був день народження.
Anfang Februar hatte unser jüngster Sohn Geburtstag und wir fuhren nach Kharkiv. Für unsere Jungs war es die erste Reise mit dem Zug. Die Luft fühlte sich schwer an, gesättigt von Angst und Spannung. Wir wollten, dass die Kinder diese Stadt und diesen Ausflug so lebendig und schön wie möglich in Erinnerung behielten und nicht von der Angst der drohenden Gefahr überwältigt wurden. Deshalb machten wir einen Tag, an dem wir 100% Ja zu all ihren Wünschen der Unterhaltung sagten. Wir wollten nicht daran glauben, dass der Krieg beginnen würde. Wir klammerten uns an das friedliche Leben und versuchten Pläne zu machen.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Kinder schnappen und sofort flüchten müsste. Im Gegenteil, es war eher so, als schienen wir eins mit dieser Erde zu werden. Ich habe verstanden, dass wir hier und jetzt etwas tun müssen, nicht einfach weglaufen. Deshalb fühle ich mich manchmal, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, sogar etwas schuldig vor meinen Kindern, sie nicht in Sicherheit gebracht zu haben. Man denkt, mein Gott, du hattest die Gelegenheit dazu. Doch wenn wir nach Lviv gefahren wären, hätte auch dort etwas passieren können.
Als die Invasion begann, war unser jüngster Sohn bei seiner Großmutter und ich hatte für den Morgen Aufnahmen geplant. Deshalb informierte uns eine Kollegin unseres Drehteams über den Angriff. Sie rief an, um zu klären, ob wir die Dreharbeiten aus diesem Grund absagen würden. Natürlich haben wir sie gestrichen. Wir packten unsere Notfallkoffer und fuhren zu meinen Eltern und unserem Sohn. Ich weiß noch, wie ich mich umschaute und mich mit allen Dingen, die ich sah, so verbunden fühlte. Ich war von einer solchen Ruhe und dem Gefühl von Zuhause ergriffen, dass die Entschlossenheit, nun zu gehen, schwand. Wir sahen, dass unsere Armee mit dem Mut der Verzweiflung verteidigte und sich auf der Stelle Freiwilligeninitiativen bildeten. Da erkannten mein Mann und ich, dass wir nicht anders konnten, als uns anzuschließen. Die Kinder blieben bei ihren Großeltern, weil es dort sicherer ist, weit weg von der Stadt und möglichen militärischen Zielen. Und bei Menschen, die sie lieben und sich um sie kümmern. Ein wenig wie in den Ferien, aber nicht ganz.
Unsere Jüngste fuhr vom 18. bis 26. Februar zum Skifahren in die Westukraine, wo sie dann war, als der Krieg begann. Polina und ich waren in Kharkiv. Polina ist erwachsen und lebt mit ihrem Freund zusammen. Meine Kinder waren also schon aus dem Haus. Polina mietete eine Wohnung mit ihrem Freund. Ich war gerade bei meinem Partner, der in einer Wohnung etwas außerhalb der Stadt wohnt. Meine Polina war also in der Wohnung in einem anderen Stadtteil. Als die ersten Bomben fielen, war ich allein in der Wohnung. Mein Telefon ist eigentlich immer auf lautlos. Irgendwie spürte ich wohl mit meinem siebten Sinn, dass ich angerufen werde. Noch halb im Schlaf sah ich drei eingehende Anrufe. Ich war im ersten Moment verwirrt. Ich sehe einen Anruf, einen zweiten und nehme den Hörer ab, als auch noch ein dritter anruft. Meine beiden Töchter und mein Partner riefen gleichzeitig an und ich hörte Explosionen.
Ich erinnere mich an die ersten Tage, als auch meine Tochter Tarnnetze knüpfte und dabei half, etwas zu kochen. Ich erinnere mich, wie mich in den ersten Tagen ein Bekannter nach einer Drohne fragte. Er schrieb, könnt ihr eine besorgen? Natürlich können wir das. Wir haben eine Drohne gefunden und Sophia und ich gingen hin, um sie abzuholen. Ich erinnere mich, dass es in Kanatovo einen Fliegeralarm und dann auch Explosionen gab. Man sah Rauch über der Stadt aufsteigen. Wir verfolgen es mit dieser Drohne. Der Adrenalinspiegel stieg ins Unermessliche. Woher kommen diese emotionalen und psychologischen Kräfte? Wahrscheinlich war es einfach die Stimmung, einfach etwas zu tun. Dann ist man abgelenkt und erkennt nicht die Schwere dessen, was gerade geschieht.
Ich entschied, dass wir uns als Familie im Stadtteil Nord-Saltivka treffen sollten. Nord-Saltivka liegt am Rande der Stadt, in der Nähe der Ringstraße. Doch in diesem Moment verstand ich nicht, dass dies die Richtung war, aus der die russische Armee anrückte. Leider hörten sie auf mich und kamen dorthin, sahen die Panzer aus dem Fenster des achten Stocks und gingen sofort wieder. Polinas Freund hatte einen anderen Plan entwickelt. Nachdem wir uns alle in einem Bunker in einem anderen Teil der Stadt in Sicherheit bringen sollten, um aus der Schusslinie zu geraten. Am ersten Tag denkt natürlich jeder, ein oder zwei Tage, dann ist es vorbei. Das kann doch nicht sein. In der ersten Phase des Schocks leugnet man die Realität. Als wir das Zentrum erreichten, gab es weitere Explosionen. Meine Tochter war im Haus der Eltern ihres Freundes in einem anderen Viertel. Ich befand mich im Zentrum von Kharkiv. Ich wohnte in der Nähe einer Metrostation, weshalb ich die erste Nacht in der Metro verbrachte. Am nächsten Morgen konnte man dann wieder nach oben und es wirkte alles so friedlich und man hatte etwas Hoffnung. Vielleicht gibt's da doch irgendwo irgendetwas. Meine Eltern sagten zu mir, komm zu uns und kauf noch Medikamente für die Großmutter auf dem Weg. Ich ging in die Apotheke. Sie war geöffnet. Ich fragte nach der Medizin. In der Apotheke gab es eine Schlange, wie überall an diesem Tag. Die Menschen kauften massenhaft Lebensmittel. Vor den Geschäften bildeten sich lange Warteschlangen. Irgendwann schlossen einige Läden. Panik begann sich breit zu machen und der Run auf Lebensmittel und Geldautomaten wurde noch größer. Tankstellen, Geldautomaten und Supermärkte, das waren die Orte, an denen es sich drängte. Und das, obwohl drumherum die Raketen flogen. Der Boden bebte. Das erzeugt eine psychische Dissoziation. Die Augen können weiter sehen. Auch die Ohren können hören, aber die Psyche schreit in diesem Moment durch ein Megafon, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Und der Körper bleibt stehen. Gott sei Dank brachte mich mein Partner wieder zur Besinnung. Er hatte in Donetsk gelebt und wusste, was bei Bombenangriffen zu tun war. Wir fassten einen Entschluss, sprangen ins Auto und eilten in einen anderen Teil der Stadt, in einem Bunker. Dort habe ich dann Polina getroffen. Zwei Wochen lang lebten wir in diesem Keller, bis schließlich die Wohnung meines Partners weggebombt wurde. In dieser Wohnung hatte ich den Morgen des 24. Februar verbracht. Nun wusste ich, dass sie physisch nicht mehr existiert. In allen Nachrichten sah ich das zerstörte Haus. Das konnte meine Psyche nicht mehr ertragen. Und ich sagte mir, dass ich hier weg muss. Zwei Wochen später verstand ich dann, dass es auch Städte gibt, die nicht bombardiert werden. Und es gibt Kharkiv, das bombardiert wird.
Als der Krieg begann, gab es bei uns zunächst keine Explosion. Die hatten wir erst etwa einen Monat später und dann auch nicht in unserem Bezirk. Wir leben im Stadtzentrum oder besser, wir haben dort gelebt. Die Explosionen waren zunächst irgendwo am Stadtrand und nicht im Zentrum. Wir hofften, dass alles gut werden würde, bis zu dem schrecklichen Tag, an dem unser Markt getroffen wurde. Am selben Ort, vor dem noch eine Stunde zuvor mein Mann und mein Sohn gewesen waren, wurden die Verkäufer von Splittergranaten durchsiebt. Kurz davor hatten sie noch eingekauft und nun lagen die Menschen zwischen Gemüse und Fleisch auf dem Boden. Damals, Ende März, wurde uns klar, dass wir gehen mussten.
In den ersten Kriegstagen trifft Olenas älteste Tochter die Entscheidung, nicht vor dem Krieg zu fliehen, sondern sich ihm entgegenzustellen. Ihr Name ist Sophia. Sie sieht ein bisschen aus wie Keira Knightley und sie ist erst 18 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der russischen Invasion ist sie Medizinstudentin und ihre Mutter hat weder die Macht noch das Recht, sie aufzuhalten.
Ich habe erwartet, dass sie es tut. Es gab da eine Sendung zum Tag des Vaterlandsverteidigers oder dem Tag der Freiwilligenarbeit. Eine Frage dort lautete, sind Sie bereit, mit anzupacken, wenn es nötig ist? Ich erinnere mich noch gut an Ihre Antwort. Ja, natürlich. Wenn es nötig ist, bin ich bereit. Insgeheim hatte ich es erwartet. Es war am 2. oder 3. März, nachts. Am Abend sagte sie mir, Mama, ich gehe jetzt. Ich meinte, Sophia, schlaf da noch mal drüber. Sie hat eine Nacht darüber geschlafen und dann am Morgen gesagt, ich gehe, und angefangen, ihren Rucksack zu packen. Ich meinte zu ihr, Sophia, hast du dir das gut überlegt? Und sie hat gesagt, ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich bin belastbar und ich bin 18 Jahre alt. Ich bin voll verantwortlich für mein Handeln und auch für mein Leben. Ihr habt mich patriotisch erzogen und ich habe so viele Seminare besucht und studiere an der Medizinischen Universität. Ich habe sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praktische Fähigkeiten als Rettungssanitäterin. Ich habe im Krankenhaus von Avdiivka gearbeitet. Wenn ich etwas tun kann, um zu helfen, kann ich nicht auf der Couch sitzen. Ich konnte ihr nicht sagen, nein, Sophia, du wirst nicht gehen. Wie kann man so etwas sagen, wenn so ein Schrecken über uns hereingebrochen ist? Es ist wichtig zu erkennen, dass sie kein Kind mehr ist, dem man etwas verbieten kann und das dann auf dich hört. Natürlich wird es erstmal auf einen hören und dann aber trotzdem sein eigenes Ding machen.
Zunächst hatte Alla aus Mykolaiv den Eindruck, dass es ihnen gelungen war, ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Es schien, als sei die kritische Gefahr vorbei.
Wir fuhren in die Westukraine und blieben in der Stadt Chmelnytskyi bis zum Ende des Schuljahres. Wir waren dort etwa 3 Monate lang. Ich versuchte, meinen Sohn so weit wie möglich von diesem Krieg fernzuhalten. Er arbeitete und las Bücher. Mein Kind hat im ersten Monat 7 Kilo zugenommen. Da sagte ich, du bist schon erwachsen, du musst abnehmen. Er setzte sich ein Ziel, verzichtete auf Süßigkeiten und wir liefen jeden Morgen eine Runde in einem Wald, in dessen Nähe wir wohnten. Und stellen Sie sich vor, mein Kind hat 7 Kilo abgenommen.
Auch Veronika und ihre Tochter konnten sich für einen Moment in relativer Sicherheit im Zentrum des Landes fühlen. Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Meine Kinder waren zu dieser Zeit bei der Großmutter und ich widmete meine ganze Zeit und Energie der Arbeit im Zentrum. Dort halfen wir den Menschen, die in unsere Stadt kamen, nachdem sie gerade der Hölle der russischen Bomben entkommen waren. Veronika hatte den süßesten weißen Hund auf der Welt und fragte, wie sie helfen könne.
Wir lebten über einen Monat lang in Kropivnitskyi zusammen, in einer Wohnung. Zuerst wohnten wir dort bei Verwandten. Dann wurde uns klar, dass es eine Sache ist, dort zu übernachten und eine andere, mit so vielen Leuten zusammen einen Haushalt zu teilen. Deshalb verstanden wir, dass wir eine Wohnung mieten müssen. Zunächst gefiel mir Kropivnitskyi. Hier gab es keine Explosionen. Ich verstand nicht, warum die Leute trotzdem Angst vor den Sirenen hatten. Es war doch alles so friedlich. Ich ging zu den ehrenamtlichen Versorgungszentren. Im Prinzip ging es mir nicht schlecht. Aber im Mai gab es ein Gewitter. Ich fiel vor Schreck fast zu Boden. Eine Frau in der Nähe lächelte freundlich und sagte, es ist nur ein Gewitter. Da merkte ich, dass ich traumatisiert war und es keine friedlichen Klänge in dieser Welt mehr gab. Mir wurde klar, dass ich weiter weg musste und ich wollte Uljana mitnehmen. Polina machte deutlich, dass sie Max nicht verlassen wird. Das ist ihr Freund. Als wir in Kropivnitskyi waren, machte Polinas Freund eine Umschulung zum Informatiker und bekam einen Job im IT-Bereich. Als ich sie ansah, wurde mir klar, dass ich kein Recht hatte, das Paar zu trennen. Das stand nicht mehr in meiner Macht. Wir hatten ein langes und ehrliches Gespräch zusammen, in dem sie mir das Versprechen gab, dass sie, wenn es gefährlich wird, sich nicht zwischen Liebe und Leben entscheiden wird. Solange es nicht lebensbedrohlich ist, wollte sie jedoch in der Ukraine bleiben und in der Nähe von Max sein. Nach diesem Versprechen überließ ich sie sozusagen in Max Obhut.
Zu Beginn des Sommers fuhren wir wieder nach Hause. Als wir jedoch noch auf dem Weg waren, hatte ich bereits entschieden, dass wir nach Tschechien fahren sollten. Ich sagte meinem Sohn, lass uns ein bisschen bei Vater bleiben, dann packe ich ein paar Sachen, lass die Wintersachen hier und packe die Sommersachen ein. Mehrere Tage verbrachte ich damit, alles zu organisieren. Er war damit einverstanden. Doch am letzten Tag, als die Koffer gepackt waren, sagte er mir, Mama, ich komme nicht mit. Du kannst fahren, wohin du willst, aber ich bleibe hier bei Vater. Eine lange Zeit war ich sehr beleidigt. Wir hatten eine hitzige Diskussion. Ich sagte, wie kannst du das tun? Das geht nicht. Du warst doch einverstanden. Er sagte entschieden, ich gehe nicht, ich bleibe bei Papa. Sie hatten eine sehr enge Verbindung. Manchmal schien es sogar, dass er seinen Vater mehr liebte als mich. Doch ich war nicht eifersüchtig. Sein Vater redete ihm auch ein, Sohn, du musst gehen, du musst in Sicherheit sein, alles ist in Ordnung, ich komme schon zurecht, aber das wollte er nicht.
Die Stadt, in der unsere Eltern leben, ist 100 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt. Es gibt keine militärischen Einrichtungen, keine großen Infrastruktureinrichtungen, die in den ersten Tagen angegriffen wurden. Wir waren absolut beruhigt, was die Sicherheit unserer Kinder dort betraf, bis eines Tages, als sie Großmutter im Garten halfen, eine russische Rakete direkt über ihre Köpfe hinwegflog. Wie sie später erzählten, flog die Rakete so niedrig und langsam, dass man alle Symbole sehen und die Aufschriften lesen konnte. Als ich die Geschichte am Telefon hörte, lief es mir kalt den Rücken herunter.
Gestern habe ich mich mit einer meiner Schülerinnen unterhalten, einer älteren Frau, einer Professorin für Biochemie. Und sie hat gesagt, Lena, du weißt doch, dass es für ein Mädchen gefährlich ist, über längere Zeit unter solchen Bedingungen zu leben, mit der Kälte und mit wenig Hygiene. Ich weiß, habe ich geantwortet. Aber was kann ich tun? Ich kann ihr warme Schuhe kaufen und sie so gut wie möglich mit warmer Kleidung ausstatten. Das ist alles. Was kann ich sonst noch tun? Man hat das Gefühl, in zwei Hälften geteilt worden zu sein.
Meine Idee war es nun, Uljana mitzunehmen. Aber Uljana war eine harte Nuss. Sie wurde am 22. Mai 19 Jahre alt. Das ist wichtig. Denn wenn sie noch 18 gewesen wäre, hätte ich noch die rechtliche Befugnis gehabt, ihr eine Ansage als Erziehungsberechtigte zu machen. Ich kannte ihren Freund nicht und hatte ihn nur einmal gesehen. Er gefiel mir nicht besonders. Aber ich sah, wie glücklich sie mit ihm war. Es war ihre erste Liebe, ihre erste Beziehung. Ich erinnerte mich an meine erste Liebe, die damals die ganze Welt für mich war. Für sie hatte die Liebe den Krieg überschattet. Zumal sie die Bombardierungen nicht mitbekommen hat, weil sie im Westen war. Nun war es ihre Freiheit als Erwachsene, wen sie liebt. Ich denke, dass sie das sehr beeinflusste. Ich habe zwei Hunde, einen großen, einen kleinen, weshalb ich sie bat, mich zu begleiten und mir zu helfen, nach England zu kommen und zumindest ein Visum zu bekommen, um dann zurückzukehren.
Ich sagte, okay, wir fahren für ein paar Tage oder eine Woche weg, entspannen uns ein bisschen in den Sommerferien. Wir waren schon mal ans Meer gefahren. Doch 10 Tage waren zu hart für ihn. Trotz All-Inclusive sagte er zu mir, Mama, ich kann diese ständigen Ausflüge nicht mehr ertragen. Ich will nach Hause, ich will Papa sehen. Na gut, dann fahren wir zurück. Mein Mann beruhigte und unterstützte ihn und sagte, Sohn, ruh dich dort aus und sammle Kraft, du musst dich ausruhen. Er telefonierte ständig mit seinem Vater. Papa, wie viele Tage noch? Wie viele Tage noch? Ich war überrascht, wie sich ein Kind nicht über etwas freuen konnte, das für andere ein Traum war. Ich entschied, dass ich kein Recht habe, mein Kind von seinem Vater zu trennen. Wenn uns schon etwas zustößt, dann sind wir wenigstens zusammen. Wir wohnen im Stadtzentrum, da wird schon nichts passieren. Damit haben wir uns irgendwie beruhigt.
In Deutschland war sie dann sehr aufgelöst und die ganze Zeit am Telefon, um mit ihm zu schreiben. Er hatte offenbar Angst, dass sie ihn vergisst und verlässt und begann seinerseits, sie zu manipulieren und einzuschränken. Entweder ich oder ich werde nicht auf dich warten. Da habe ich gesehen, wie sehr sie darunter litt und schluchzte. Sie hätte zur Polizei gehen können, um mich anzuzeigen. Mama, du hast kein Recht, mir meinen Pass wegzunehmen. Ich hatte ihr den Pass abgenommen. Ich war sehr durcheinander. Doch weil ich Psychologin bin, weiß ich, dass das nicht gut ausgeht und unsere Beziehung in die Brüche gehen kann und ich sie verlieren werde. Ich meine, körperlich wird sie für mich da sein. Aber sie wird es mir nicht verzeihen. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass die erzwungene Migration ein ähnlich schwerer Schlag für die Psyche ist wie der Tod eines geliebten Menschen. Und wenn dazu noch kommt, dass durch mich ihre Beziehung kaputt geht, besteht die Gefahr, meine Beziehung zu ihr für immer zu verlieren. Ich verstand, dass dies meine Ängste waren, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Ich redete auch mit ihr darüber, dass sie ihr Leben in Gefahr bringt. Doch sie sagte mir, dass es in der Westukraine sicher sei und man dort nicht einmal mehr den Fliegeralarm höre. Und außerdem liebe ich ihn. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir das Herz aus dem Leib reißt und es dann auch noch mit zurücknimmt. An diesem Punkt sagte ich, wenn das der Preis dafür ist, dass du mich weiterhin als Mutter akzeptierst, bin ich einverstanden. Aber unter der Bedingung, dass du mir versprichst, sofort zu mir zu kommen, wenn es gefährlich wird. Als ich ihr den Pass gab, kaufte sie sich selbst Flugtickets Richtung Ukraine und kümmerte sich um die ganze Logistik. Er bezahlte dann alles. Aber ich hatte noch den Pass und wir feilschten noch etwas. Es waren 2 Tage mit endlosen Verhandlungen. Und als ich ihr den Pass übergab, sagte sie zu mir, Mama, jetzt glaube ich dir, dass du mich liebst. Als ich sie dann zum Bus brachte, weinte ich 2 Tage lang und stellte mir stets die eine Frage. Wenn sie stirbt, kann ich mir das verzeihen oder nicht? Ich wollte auch nicht mehr nach England. Ich wollte überhaupt nichts mehr. Ich wollte nur meine Kinder aus dieser Hölle herausholen. So saß ich weitere 40 Tage fest. Ich hatte Großbritannien noch nicht erreicht. Hierzu brauchte ich ein Visum. Ich musste Papiere für die Hunde organisieren, aber ich saß da und gewöhnte mich an diesen Zustand in der Schwebe. Wenn etwas passiert wäre, hätte ich gleich mit dem Auto in die Ukraine fahren können. Von England aus, über den Ärmelkanal, geht das nicht mehr so leicht. Diese 40 Tage, in denen ich nicht mehr in der Ukraine war, aber noch nicht in England, ließen mich an diesen neuen Zustand gewöhnen.
Nach der ukrainischen Tradition sind 40 Tage ein sehr symbolischer Zeitraum für eine Mutter und ihr Neugeborenes. Während der 40 Tage durften sie nicht rausgehen und keine Gäste empfangen, damit niemand einen bösen Blick auf das Kind warf und es verfluchte. Am 40. Tag wurde es in der Kirche getauft. Die Mutter kehrte in die Gemeinschaft zurück und das Neugeborene wurde ein Teil von ihr. Der 40. Tag hat auch eine symbolische Bedeutung für die Zeit nach dem Tod. Man glaubt, dass am 40. Tag die Seele die Erde endgültig verlässt und die Angehörigen nun lernen müssen, ohne den geliebten Menschen zu leben, der sie verlassen hat.
Es war am 22. August. Unser Haus wurde durch eine Druckwelle beschädigt. Wir wohnen im Erdgeschoss und haben einen Anbau in der Nähe des Balkons. Durch die Explosion wurde das Dach beschädigt. Das haben wir später repariert. Im Eingangsbereich war das gesamte Glas geborsten. Da schrillten bei mir die Alarmglocken. Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle zusammen. Mein Mann, mein Kind und ich. Mein Sohn hatte keine Angst, aber ich hatte große Angst. Er sagte, Mama, beruhige dich, es ist alles in Ordnung. Er hatte vom ersten Tag an keine Angst vor Explosionen gehabt. Ich weiß nicht, was er damals wirklich gefühlt hat und ob er sich auf diese Weise schützen wollte. Aber er hat mich immer beruhigt. Doch nun war mir klar, dass wir irgendwo hingehen mussten. Wir hatten bereits zuvor darüber gesprochen und gesagt, lasst uns nach Odessa gehen, irgendwohin, wo es sicherer ist. Daraufhin sagte mir mein Sohn, Mama, nimm mich nirgendwohin mit. Ich habe genug von deinen Reisen. Ich will zu Hause sein.
Heute habe ich einen Freund getroffen, der nach Sophia gefragt hat, wie es ihr geht und so weiter. Ich habe gesagt, der 9. Kriegsmonat ist irgendwie der schwerste. Vielleicht liegt es an der Herbstdepression. Und dann habe ich es mit dem 9. Monat in der Schwangerschaft verglichen. In den ersten Monaten ist das beängstigend. Dann kommt die Flaute. Und je näher der 9. Monat die Geburt rückt, desto mehr kommt auch die Angst zurück. Im Moment ist das gerade die unheimlichste Zeit. Das Schlimmste ist das Warten. Morgens warte ich auf eine Nachricht. Wenn ich am Morgen keine Antwort bekomme auf die Frage, wie geht es dir oder guten Morgen, dann bin ich angespannt für den Rest des Tages, bis endlich eine Antwort kommt und Dann kann ich wieder ein bisschen durchatmen.
Jedes Mal, wenn ich sie anrufe, haben sie glückliche Stimmen. Mama, alles ist in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Am Anfang redete ich wie mit einer Wand um mich herum. Nichts drang zu mir durch. Ich hatte jede Menge Groll und Wut auf sie, weil sie so dumm waren, so jung und unverantwortlich. Ich kam mir wie eine schlechte Mutter vor. Bei jeder Frage hatte ich Scham und Schuldgefühle. Oh mein Gott, Sie sind allein hier? Haben Sie Familie? Haben Sie Kinder? Wo sind Ihre Kinder? In der Ukraine? Bei jedem neuen Kontakt und Gespräch bringen mich diese Fragen in Verlegenheit und erzeugen Schuldgefühle. Also habe ich sie angerufen und ihre Realität mit meiner eigenen verglichen. Dann habe ich lange mit mir selbst geredet und mir gesagt, okay, du hast das Richtige getan. Ihnen geht es dort definitiv besser als dir damals. Und so habe ich es akzeptiert und mir erlaubt zu akzeptieren, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Was mir dabei hilft, durchzuhalten? Meine jüngere Tochter definitiv. Sie lenkt mich ab, weil sie meine Aufmerksamkeit braucht. Und ich beobachte, dass jüngere Kinder vielleicht psychologisch stabiler sind als Erwachsene. Nastja weiß zum Beispiel, dass Krieg herrscht, aber sie schaut keine Nachrichten, im Gegensatz zu mir. Sie liest auch keine Nachrichten in Telegram. Und sie vermeidet sogar diese Gespräche, wenn ich mit meinen Freunden über den Krieg spreche. Dann geht sie einfach weg und lenkt sich selbst ab. Das ist der psychologische Schutz eines Kindes, eine Art Stressresistenz. Sie steuert ihre Aufmerksamkeit, um sich nicht von schlechten Nachrichten ablenken zu lassen. Das ist wahrscheinlich ihre Art, ihre Psyche zu schützen. Meine jüngere Tochter hält mich wirklich auf Trab. Außerdem beschäftige ich mich so oft wie möglich mit der Arbeit. Ich habe einige Aufgaben meines Mannes übernommen und außerdem habe ich auch wieder ein wenig Englischunterricht gegeben. Mein Hauptfach ist Englisch. Also habe ich mich so viel wie möglich in die Arbeit vertieft. Es hilft nicht immer, denn manchmal, da wacht man nachts auf und liegt dann einfach im Dunkeln da. Und nachts fällt mir natürlich nichts Gutes ein.
Die Nächte sind in der Tat die schlimmsten. In den ersten Monaten hatte ich viel zu tun im Zentrum für Geflüchtete und dann Podcasts, Videos und all die Dinge, die mir halfen, irgendwie Geld zu verdienen und mich über Wasser zu halten. Ich war auf Adrenalin und es gab keine Müdigkeit. Dann begann sich die Erschöpfung ein wenig bemerkbar zu machen, aber ich konnte nicht schlafen. Es gab 3 Fliegeralarme pro Nacht und ich hatte unterbewusst Angst, die Sirene zu verschlafen.
Unsere Großmutter lebt 30 Kilometer von Mykolaiv entfernt. Wir beschlossen, dass wir jeden Abend zu ihr fahren würden, um dort zu übernachten. Wir mussten es jeden Abend pünktlich bis zur Ausgangssperre schaffen. Bis 10 oder 11 Uhr abends machte er dann Hausaufgaben, wenn er etwas schreiben oder Gedichte lernen musste, sogar noch länger. Er war ein verantwortungsvoller Schüler und bekam keine schlechten Noten. An jenem Tag, jenem Abend, ich weiß nicht warum, haben wir die Hausaufgaben früher als sonst gemacht. Um 10:30 war er bereits im Bett. Vorher hatten mein Mann und ich besprochen, ob wir zur Großmutter fahren oder nicht. Und irgendwie beschlossen wir an diesem Tag, dass wir nicht fahren würden. Ich war innerlich ruhig und fühlte mich irgendwie so frei. Ich legte mich neben meinen Mann ins Bett und wünschte meinem Sohn gute Nacht. Wir haben eine Tradition, ihn vor dem Schlafengehen zu umarmen und eine gute Nacht zu wünschen und ihm zu sagen, dass wir ihn sehr lieben. Er hat seine Lieblingsteddys, die er umarmt. Es war so ruhig und ich ahnte nichts. Ich weiß nicht, ob ich es als Mutter hätte fühlen müssen. Sonst hatte ich an jedem Abend Angst. Ich gebe mir selbst die Schuld daran. Warum hatte ich nicht das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren würde? Warum? Wir hätten doch wegfahren können.
Скільки б не думала, не зважувала,
Egal wie viel man nachdenkt und abwägt, es gibt keine richtigen Antworten. Mit den Kindern fliehen oder nicht? Zuerst dachten wir, dass wir unsere Kinder aus dem Land bringen sollten, sobald der Krieg ausbricht. Wir würden nicht warten, bis er zu uns nach Hause kommt. Dann beschlossen wir, dass wir nur die Stadt verlassen würden, wenn die Frontlinie gefährlich nah an unsere Stadt kommt. Glücklicherweise geschah dies nicht, aber etwas anderes begann. Aufgrund ihrer Niederlagen an der Frontlinie haben die Russen auf Energieterror umgestellt und führen wöchentlich massive Raketenangriffe auf die kritische Infrastruktur, Umspannwerke und Wärmekraftwerke durch. In der Nähe unseres Hauses gibt es mehrere solcher Einrichtungen. An dem Tag, als die Russen begannen, unser Stromnetz massiv zu beschießen, packten wir eilig die Notfallkoffer für die Kinder, um sie zu unseren Eltern zu bringen. Wir gaben ihnen ihre Dokumente und unsere Ersparnisse mit und sprachen über den Plan für den Fall, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Dann gaben wir den Kindern einen Abschiedskuss, ohne zu wissen, ob nur für eine Woche oder für immer. Wir mussten nach Hause, in die Stadt zurückkehren, wo wir Arbeit haben und wichtige Dinge tun, um unserer Gesellschaft zu helfen, sich zu verteidigen. In der Tat ist es verrückt und eine kognitive Dissonanz. Denn hier bist du zu Hause. Das ist dein Zuhause. Es ist so vertraut und gemütlich und scheint vollkommen sicher zu sein. Genau so lange, bis die Luftschutzsirene ertönt und das Haus im Radius eines wahrscheinlichen Ziels liegt, das von Raketen beschossen wird. Und man beginnt zu überlegen, ob man bereit ist zu sterben. Nur für den Fall der Fälle. Ich habe das letzte Skript, an dem ich gearbeitet habe, in den Cloud-Speicher hochgeladen, damit es dort jemand finden kann. Denn wenn der Laptop zerstört wird, ist alles verloren. Es wäre schade um die ganze Arbeit. Die ganze Welt schaut zu, wie bei einer verrückten Live-Reality-Show, und niemand kann etwas dagegen tun. In meinem früheren Leben, vor der Invasion, haben mein ältester Sohn und ich diese wahnsinnig beliebte Serie The Squid Game geguckt, in der reiche Perverse das Vergnügen haben, die tödlichen Prüfungen verzweifelter Teilnehmer desselben Spiels zu beobachten. Manchmal fühlen wir uns selbst wie in dieser hässlichen Show.
Die Rakete kam um 1 Uhr nachts. Wir hatten keine Chance. Ich meine, wir konnten nicht einmal reagieren, denn die erste Rakete schlug direkt im Zimmer meines Kindes ein. Er schlief zu dieser Zeit. Wir sind aufgewacht, weil unser Sohn anfing zu schreien. Papa, meine Beine! Seine Beine waren eingequetscht, überall war Rauch und es gab extreme Hitze. So sehr, dass wir nicht einmal atmen konnten. Wir rannten in Richtung der Stimme, wir konnten nicht sehen, also rannten wir in Richtung der Schreie. Mein Mann wollte die Deckenverkleidung anheben, die auf unseren Sohn gefallen war. Er hatte mit dem Kopf in die andere Richtung gelegen, weshalb nur die Beine betroffen waren. Wir wollten die Platten anheben, aber da waren 4 Stockwerke auf ihn hinabgestürzt. Unser Haus hat 5 Stockwerke, die alle auf das Kind hereingebrochen waren. Ich rannte zu ihm, er war ganz schwarz, bedeckt mit Rauch und Ruß. Ich habe ihn nicht einmal angeschaut, sondern nur umarmt und gesagt, mein Sohn, alles wird gut. Und dann hörte ich eine weitere Explosion. Die Explosion war gewaltig. Als ich gerade nach draußen rannte, gab es den 3. Treffer. Wir haben eine Sportschule in der Nähe, die sie nun getroffen hatten. In unserem Haus kam es zu einem Rohrbruch und das Wasser begann aus dem 5. Stockwerk bis ins Erdgeschoss zu fließen. Ich fiel hin, zog meinen schwarzen Bademantel über und rannte hinaus. Ich habe so sehr geschrien, dass ich 2 Tage lang keine Stimme mehr hatte. Ich schrie, Leute, helft mir, mein Kind ist unter den Trümmern. Aber niemand konnte uns helfen, weil die Leute im Haus eingeschlossen waren und keinen Zugang zu uns hatten. Etwa 30 Minuten später kamen die Rettungsdienste. Die ganze Zeit über hielt mein Sohn tapfer durch. Er weinte nicht, er stand unter Schock. Ich ärgerte mich, dass ich ihm nicht helfen konnte. Ich konnte diese verdammten Platten nicht von ihm hieven und nur auf den Knien zu ihm kriechen. Er litt 7 schreckliche Stunden lang. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese 7 Stunden überlebt habe. Ich stand unter Schock. Die Notärzte sagten mir, warum schreien Sie so? Stören Sie nicht die Rettungsarbeiten? Und ich sagte, tun Sie etwas, damit mein Kind nicht leidet. Wir geben Ihnen eine Spritze, schlafen Sie. Wie hätte ich schlafen sollen? Verstehen Sie, was Sie mir da sagen? Mein Kind liegt unter den Trümmern und Sie sagen mir, ich soll schlafen? Mein Sohn bat um etwas zu trinken. Mama, ich habe Durst. Seine Lippen waren schwarz und rußverschmiert. Ich hatte große Angst und mir fiel es schwer, in diesem Ruß zu atmen. Auch meine Augen waren voller Ruß. Es war schrecklich zu begreifen, dass mein Kind, wenn es dort herausgezogen werden würde, seine Beine verliert. Ich dachte daran, dass mein Kind seine Beine verliert und wie ich dann leben würde. Doch wie sich herausstellen sollte, waren nicht die Beine das größte Problem. Als sie ihn herauszogen, sah ich seine Beine. Es war 8 Uhr morgens und die Fahrt zur Notaufnahme dauerte 10 Minuten. Wir wurden dort erwartet und man nahm unsere Daten auf. Ich war erst froh, dass die Beine meines Kindes so weit unversehrt waren und dachte, alles ist gut, alles ist gut. Jetzt bekommt er einen Gips und dann wird alles gut. Wir werden ihn jetzt mit nach Hause nehmen. Im Krankenwagen war er noch bei Bewusstsein. Können Sie sich das vorstellen? All die 7 Stunden lang war er bei Bewusstsein. Er sagte, Mama, ich will nicht lange im Krankenhaus bleiben. Und ich sagte ihm, Sohn, jetzt werden nur noch 2 Beine eingegipst, dann war's das und wir gehen nach Hause. Und er sagte, Mama, ich muss heute zur Schule gehen, ich werde den Unterricht verpassen. Er dachte an die Schule.
Ich erinnere mich an die ersten Monate, als sie an der Front im Süden unterwegs war und danach nach Hause kam. Sie hatte eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolviert und wollte Menschen retten. Mir geht's gut, sagte sie. Ich will Leben retten. Und ich habe gesagt, Sophia, meine Tochter, ich bin so stolz auf dich. Als dann die Evakuierungen begannen, hinterließ das definitiv Spuren bei ihr. Die Situation ist schwierig, vor allem psychologisch. Am Abend, wenn man zur Ruhe kommt und in seinen Träumen all diese Momente nochmal erlebt, dann versteht man, dass diese Person, die man behandelt, auch eine Mutter, Kinder, einen Ehemann oder eine Ehefrau hat. Das ist sehr schwierig. Und es ist nicht nur eine Tragödie für die Person selbst, sondern auch für den Sanitäter, der alles tun muss, um diesen Menschen zu retten und ihn lebend ins Krankenhaus zu bringen.
Якби вони знали, наскільки складно виношувати, наскільки складно виховувати.
Wenn sie wüssten, wie schwer es ist, ein Kind zu gebären, wie schwer es ist, ein Kind großzuziehen. Und zwar nicht nur es großzuziehen, sondern es auch zu einem ehrlichen, freundlichen, anständigen und glücklichen Kind zu machen. Wenn die 2. Rakete nur nicht gewesen wäre. Doch dieser Angriff hat unser Leben in einem einzigen Moment zerstört. Er hielt 7 Stunden lang tapfer unter den Trümmern aus. Als er herausgezogen wurde, war er bei Bewusstsein und sagte, Mama, ich werde nicht am Unterricht teilnehmen können und ich will nicht lange im Krankenhaus bleiben. Kannst du mich dann abholen? Ich sagte, ja, mein Sohn, ich liebe dich sehr. Ich werde nicht zulassen, dass du dort zu lange bleiben musst. Jetzt bekommst du einen Gips und dann bringen wir dich nach Hause. Wir waren also den ganzen Tag positiv gestimmt. Wir konnten nicht ahnen, dass es nicht nur um die Beine ging. Der Raketeneinschlag war heftig, so dass die Decke auf ihn hinabfiel. Der Schlag war zu stark und hat seine inneren Organe geschädigt. Er war bei Bewusstsein, doch am Abend wurde mir mitgeteilt, dass er gestorben sei. Wie war das möglich? Er hatte doch so gut durchgehalten und dann versagte sein Herz. Die innere Vergiftung griff innerhalb weniger Stunden auf alle Organe über und selbst eine künstliche Niere hätte nichts mehr geändert. Warum mein Kind? Warum wurden wir nicht alle sofort von der Explosion in den Himmel geschickt und in Luft aufgelöst, wie die Nachbarn aus dem 5. Stock, die von der Druckwelle einfach weggeblasen wurden und auf der Stelle tot waren.
Мене забрали сенс життя, і я не знаю, як з цим жити.
Mir wurde der Sinn des Lebens genommen und ich weiß nicht, wie ich damit leben soll. Wenn man jeden Tag aufwacht und feststellt, dass er fehlt, wie soll man dann damit leben? Ich versuche nicht zu weinen. Mein Sohn mochte es nicht, wenn ich nervös war und weinte. Er pflegte mir zu sagen, Mama, du bist stark, hör auf zu weinen, mach dir keinen Stress. Ich werde nie erleben, wie mein Kind aufwächst. Ich werde nicht sehen, wie er die Schule und die Universität abschließt. Das ist so unglaublich schwer zu begreifen.
Алла майже не плакала, розповідаючи про те, як обірвали життя її Артема.
Алла weinte kaum, als sie davon erzählte, wie Artyoms Leben endete. Und auch ich versuchte mit ganzer Kraft nicht während unseres Gesprächs zu weinen. Danach schluchzte ich mehrere Stunden lang und rief meine Kinder an. Wir haben sie mit nach Hause geholt, damit wir zusammen sein können. Damit unser jüngster Sohn zur Schule gehen kann. Er geht in die erste Klasse in einer Schule mit gutem Sicherheitskonzept. Der Ältere lernt seit Beginn des Krieges online. Zu Hause schlafen sie in ihren eigenen Betten. Der Ältere hat ein Erwachsenenbett und der Jüngere eins in Form eines Autos mit personalisiertem Nummernschild. Dort sind ihre Sachen, Spielsachen und Bücher. Dort können sie sich frei fühlen und so sein, wie man es nur zu Hause sein kann. Als es neulich den massiven russischen Raketenangriff gab, gingen wir für einige Stunden in den Bunker. Als ich einmal nach oben musste, fragte ich meinen Ältesten, ob er wisse, wo die Dokumente und das Geld seien und wen er im Notfall anrufen solle.
Er hatte einen Traum, den er aufschrieb. Ich habe es sogar noch, vom 11. Oktober. Er wollte Unternehmer werden und das in unserer Stadt, in der es kein heiles Einkaufszentrum mehr gibt. Trotzdem wollte er Unternehmer werden. Im Sommer wurde das Einkaufszentrum getroffen und musste schließen. Er vermisste es, denn er ging dort gerne zum Bowling und ins Kino. Das fehlte uns wirklich. Er sagte, ich würde gerne ein Einkaufszentrum bauen, in dem meine Freunde Spaß haben und Geburtstag feiern können. Ich träume davon, dass unsere Stadt nach dem Sieg wieder voller Menschen sein wird, weil gut ein Viertel von ihnen die Stadt verlassen hat. Ich träume davon, Unternehmer zu werden, um den Menschen Freude zu bereiten.
Bei der Arbeit an dieser Folge sind mir tausendmal die Tränen gekommen. Aber ich glaube, dass es einen Sinn hat. Ich glaube, dass wenn uns jemand zuhört, der Traum von Artyom aus Mykolaiv, der von russischen Raketen getötet wurde, erfüllt wird. Er stand kurz vor seinem 12. Geburtstag. Und Weihnachten war auch nicht weit. Nach dem Sieg soll in Mykolaiv ein wunderbares, helles Einkaufszentrum entstehen, das nach ihm benannt ist.
Er wird für immer in unserer Seele bleiben, unser Helfer, unser Schutzengel. Ich wende mich ab und zu an ihn, um ihn um Hilfe oder einen Hinweis zu bitten. Ich sage, Sohn, gib mir ein Zeichen, was ich tun soll. Ich weiß nicht, aber das hilft mir. Ich rede mit ihm. Die ersten Tage habe ich mich bei ihm dafür entschuldigt, dass wir ihn nicht gerettet haben.
Natürlich wollen wir den Sieg, definitiv. Und ich möchte, dass wir alle wieder zusammen sind. Ich erinnere mich an die Momente, als ich mich über verschiedene Dinge beschwert habe. Wahrscheinlich beklagen sich alle Frauen. Ach, ich bin so müde vom Essen kochen, dem Geschirr und dem Putzen. Jetzt möchte ich jeden Abend für alle kochen, wenn wir doch nur alle zusammen sein könnten. Ich möchte mich an den Tisch setzen und zusammen reden. Aber natürlich bleibt die psychische Anspannung. Ein Schüler hat mir heute geschrieben, wir müssen Pläne für jeden neuen Tag machen und uns an die Situation anpassen. Mit jedem Tag, den wir arbeiten, kommen wir dem Sieg einen Schritt näher.
Wenn Sie diesen Podcast hören, sind meine Kinder bereits an einem sicheren Ort. Wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, unser Zuhause für ein paar Wochen zu verlassen. Wir glauben an den baldigen Sieg. Wir wissen, dass es für die Zukunft unseres Volkes und unseres Landes das Wichtigste ist, unsere Kinder zu schützen. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um dies zu erreichen.
War at Home ist eine Produktion von Bose Park Productions und Eld Academy. Alle Folgen des Podcasts wurden innerhalb des Projektes Digital Media Lab erarbeitet und aufgenommen. Das Projekt wurde durch Mittel des Auswärtigen Amtes gefördert und finanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Denn diese Geschichte ist nur eine von unzähligen, die erzählt werden müssen, immer und immer wieder, damit der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird, damit die Menschen in der Ukraine weiter gehört werden und wir ihnen helfen. Slava Ukraini!